Über Produkte für mehr Leichtigkeit sprechen wir in diesem CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
CF-Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und bei mir geht's heute um ein Thema, bei dem man schon nicht mehr von einem Hype sprechen kann, sondern das in unserer westlichen Welt längst zum Dauerbrenner geworden ist. Um Diätprodukte soll es heute gehen und darum, was da eigentlich in unserem Körper passiert, wenn wir sie zu uns nehmen. Dr. Anne Fromelius ist Chemikerin und Patentanwaltskandidatin und mein heutiger Gast hier im Studio. Herzlich willkommen, Frau Dr. Fromelius.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
Fangen wir mal mit der Studienlage an. Fast jeder zweite Erwachsene in Deutschland ist laut einer Forsa-Umfrage unzufrieden mit seinem Körpergewicht. Hier geht es also erstmal nur um das persönliche Empfinden. Wissenschaftlich betrachtet ist das Körpergewicht in unserer Gesellschaft aber ebenfalls ein großes Thema. Fast 50% der Frauen und 60% der Männer ab 18 Jahren haben laut dem Robert-Koch-Institut einen BMI von 25 und mehr. Über die Beliebtheit von Diätprodukten in dem Zusammenhang habe ich jetzt keine belastbare Studie gefunden, aber die Tatsache, dass man sie so häufig in den Supermarktregalen oder auch auf Social Media sieht, lässt ja vermuten, dass da auch ein entsprechend großer Markt ist. Wie nehmen Sie die Lage wahr?
Ja, also absolut genauso. Ich denke schon, dass das alles sehr miteinander korreliert, ob es jetzt ein gesundheitlicher Aspekt ist oder ein ästhetischer Aspekt, der die Leute dazu bringt, zu sagen, ich muss irgendwie was an meiner Ernährung ändern. Das sei mal jetzt dahingestellt, aber im Prinzip der Boom, was die Light, High Protein, Low Fat Produkte angeht, die man im Supermarkt sieht, da gibt es ja eigentlich zu jedem Originalprodukt mittlerweile ein Diätprodukt.
Ja. Und was versteht man jetzt eigentlich unter Diätprodukten?
Ja, ganz allgemein kann man das eigentlich festlegen als ein Lebensmittel, das gezielt entwickelt und verändert wurde. Und zwar mit dem Ziel, entweder weniger Kalorien zu beinhalten, eine bessere Sättigung zu erwirken oder vielleicht auch eine geringere Blutzuckerwirkung zu haben. Ich sag mal, das klassische Light-Produkt hat immer weniger Zucker oder weniger Fett. Aber eigentlich ist ein Diätprodukt auch etwas, das für Menschen generiert wurde, die beispielsweise unter Erkrankungen wie Diabetes oder Allergien oder anderen Erkrankungen leiden. Also damit zum Beispiel ein Diabetiker auch ein Brot essen kann, das sonst vielleicht einfache Zucker beinhaltet hätte, das jetzt dann vielleicht schwerer verarbeitbare Zucker beinhaltet oder ballaststoffreicher ist, der auch zum Brot greifen kann.
Heißt das, man kam eher von der medizinischen Richtung auf die des Gewichts, also auf die körperliche Wahrnehmung.
Ganz genau, genau.
Wie macht man denn überhaupt ein Produkt kalorienärmer? Sie hatten gerade die Kalorienzahl auch angesprochen, ohne dass es an Geschmack verliert.
Ja, das ist, denke ich, die Herausforderung, die sich die Lebensmittelindustrie stellt. Denn ganz wichtig sind alle Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Proteine und Fette, eben für den Geschmack. Also wir haben nicht nur den oder das Gesamtprodukt. Also wir haben nicht nur den Geschmack, sondern auch noch die Textur von dem Lebensmittel und das Mundgefühl, das wir haben, wenn wir das Lebensmittel kauen und schlucken. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, diese beispielsweise ein Fett einfach durch irgendwas anderes zu ersetzen. Und jeder hat bestimmt schon mal die Phrase gehört, Fett ist ein Geschmacksträger. Und das ist auch genau so. Entsprechend ist es natürlich schwierig, das einfach zu ersetzen.
Das heißt, man muss das Ganze, diese Eigenschaften ein bisschen nachbilden, chemisch.
Ganz genau. Das wird dann versucht, möglichst nachzubauen. Beispielsweise durch den Einsatz von Ballaststoffen wie Inulin und Zellulose. Das sind Polysaccharide, die Wasser binden und dadurch so eine, ich sag mal, cremige Textur erzeugen und dadurch, dass sie aufquellen können und entsprechend aber auch eine viel geringere Kalorienzahl haben als Fette, weil sie eben auch nicht verstoffwechselt werden.
Was hat das Ganze jetzt mit unserem Blutzucker zu tun? Den hatten Sie auch gerade schon, glaube ich, angesprochen.
Genau, also Kohlenhydrate, das haben wir auch schon in dem Zucker-Podcast mal erwähnt mit dem Herrn Drabo. Kohlenhydrate beeinflussen unseren Blutzuckerspiegel. Das heißt, wenn wir jetzt einfache Zucker wie Glucose oder Saccharose aufnehmen, dann gehen die schnell ins Blut. Der Blutzuckerspiegel steigt und entsprechend wird Insulin ausgeschüttet, um den Zucker in den Blutkreislauf zu bringen und entsprechend als Energiequelle zu nutzen. Wenn wir jetzt komplexere Kohlenhydrate nehmen, wie sagen wir mal von Vollkornprodukten oder Hülsenfrüchten, oder auch ballaststoffreiche Lebensmittel zu uns nehmen, dann führt das zu einem deutlich langsameren Anstieg des Blutzuckerspiegels. Ballaststoffe werden beispielsweise gar nicht als Energiequelle genutzt. Und das Ganze verzögert somit die Aufnahme der Glucose und entsprechend einen stabileren Blutzuckerspiegel. Mhm.
Und das ist das Ziel.
Genau. Mhm. Stabilerer Blutzuckerspiegel bedeutet vor allem längere Sättigung. Das heißt nicht dieses High an Blutzuckerspiegel und dann aber auch wieder der Abfall, der dann zu weiterem Hunger führt, sondern ein konstanter Spiegel, der dann auch entsprechend länger satt hält.
Ja. Welche Rolle spielen denn Süßstoffe, zu denen wir auch einen Podcast gemacht haben, bei Diätprodukten?
Ja, auch eine sehr große, weil ich habe ja gerade schon gesagt, Kohlenhydrate und Zucker müssen oder sollen ersetzt werden. Und oft hat man ja dann auch eine Neigung, gerade in der Diät, wenn man sagt, ich verzichte auf etwas, dann soll es doch bitte auch
schmecken.
Schmecken. Genau, das heißt, wir brauchen irgendwo auch einen Ersatzstoff, der diese Süße erzeugt. Mhm. Und da wird natürlich auch gerne zum Süßstoff oder auch zum Zuckerersatzprodukt.
Ja, okay. Das klingt jetzt alles nach viel Chemie. Eine gesunde Ernährung sieht aber doch eigentlich anders aus, oder? Welche Nachteile haben solche Diätprodukte?
Ja, also ich würde sagen, Nachteile haben sie auf jeden Fall dahingehend, dass man liest, es sei gesund. Mhm. Kalorien reduziert bedeutet aber nicht gesund. Also es kann hilfreich sein zu sagen, ich achte darauf, dass das kalorienreduziert ist, weil der Kalorienintake natürlich die Diät beeinflusst oder auch die Gewichtszunahme und Abnahme.
Als ein Faktor.
Als ein Faktor. Mhm. Aber der vermeintliche Hintergedanke zu sagen, okay, ich habe jetzt das Diätprodukt gegessen, ermöglicht dann nicht an anderer Stelle zu sagen, okay, da kann ich mir jetzt hier den Burger gönnen. Also das ist so ein Irrglaube, beziehungsweise man hat so ein gutes Gefühl dabei, weil ich habe ja heute Mittag das Diätprodukt gegessen, dass man dann abends aber dann
die Tüte Chips
greift, ganz genau. Und deswegen, das ist so die Irreführung der Werbeindustrie. Das heißt also, es gibt ja viele Leute, die gerne ins Fitnessstudio gehen und dann sagen, okay, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio, jetzt brauche ich Proteine. Das ist auch richtig. Aber dann, wenn man dann zum Proteinriegel greift, der und hinten nicht drauf gelesen hat, dass ein so ein Riegel direkt mal um die 200 Kilokalorien hat, man sollte dann schon immer darauf achten, was für ein Produkt esse ich denn da jetzt gerade.
Okay. Produkte zur Gewichtsreduktion sind ja eigentlich kein modernes Phänomen, denn fettarme Joghurts, Margarine mit weniger Kalorien oder auch so Diätlimonaden, das gab es ja auch schon vor einigen Jahrzehnten. Wie schätzen Sie da die Entwicklung ein? Also was ist heute neu in Bezug auf diese Produkte?
Ja, genau. Also so, ich sag mal, der Light-Joghurt, den gibt's wirklich ja schon viele, viele Jahre. Aber es ist auch ein Prozess, da wird einfach nur das Fett aus dem Joghurt raus extrahiert. Mhm. Und dann wird er trotzdem so gegessen. Der ist auch meistens etwas dünner als der 3,5% Joghurt. Heutzutage wird aber dann versucht, Fette zu ersetzen. Also das heißt, neue Moleküle zu synthetisieren oder nachzubauen, dieses Fett nachzubauen, um ein möglichst geschmacksgleiches Produkt zu finden, das aber beispielsweise fett- oder kalorienärmer ist.
Also man nähert sich so ein bisschen an das Originalprodukt.
Genau.
An durch chemische Verfahren.
Zumindest ist das der Weg, der versucht wird, richtig.
Okay, das heißt, es ist heute anders. Und Sie hatten mir in unserem Vorgespräch schon noch von einer Anekdote erzählt, die etwas weiter zurückreicht. Das möchte ich auch gerne nochmal hören.
Ja, also es gibt ja ganz kuriose Arten und Weisen, wie Leute auf ihr Gewicht achten oder Diäten durchführen. Und so hat beispielsweise Lord Byron die sogenannte Vinegar Diet publiziert und auch selbst an sich angewandt, um entsprechend sein Gewicht zu reduzieren.
Ja, wann war das?
Schon frühes 19. Jahrhundert.
Ah, ja.
Und das ziemlich gefährlich, weil er hat sein Essen in Essig getränkt und dann mit viel Wasser verdünnt gegessen, hat dann natürlich seinen Magen mit viel Flüssigkeit auch gefüllt. Also das hat den Hunger reduziert, aber er hat dadurch chronische Darmbeschwerden bekommen. Die Zähne sind alle, der Zahnschmelz ist zurückgegangen und war natürlich auch mit den sonstigen Nährstoffen völlig unterversorgt.
Ja.
Es hat zum Ziel geführt, also er hat abgenommen, aber auf eine sehr ungesunde Art
und Weise. Auf eine sehr dumme Art und Weise.
Richtig.
Wie steht es mit der Patentierbarkeit von Diätprodukten? Ich kann mir vorstellen, dass es da auch eine große Nachfrage seitens der Hersteller gibt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die chemische Innovation ist da besonders spannend, weil wir eben diese neue Strukturen auf molekularer Ebene bauen und bisher unbekannte Mischungen an bereits bekannten Substanzen zu vielleicht neuen Strukturen führen. Und auch neue optimierte Prozesse erzeugt werden. Also der Bereich der Diätprodukte deckt da eigentlich alles ab, was man so sich als Erfindung vorstellen kann.
Mhm. Ja, die Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten ist da eben auch förderlich, ne, für diese Entwicklung.
Nicht nur im Patentbereich, sondern auch im Markenbereich. Also jedes Produkt wird auch irgendwie angemeldet, um sich seine Marke im Supermarkt dann auch vorstellen zu können und zu etablieren.
Mhm. Vielen Dank, Frau Dr. Frumidius. Das war ein interessantes Gespräch. Danke.
Danke auch.
Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog.